Do more with up to 5 times more power, more versatility, and more features than any ordinary handheld trimmer when you upgrade to a DR trimmer mower from DR Power Equipment. Featuring all steel frames, an adjustable handlebar, oversized wheels, and the strongest trimmer cord on the market, a DR trimmer lets you easily mow everywhere a bladed mower can't. Visit drpower.com today and shop the sale.
Holt euch eure heißen Getränke, schnappt euch ein kleines Snackerli und wir schauen mal, was nachrichtentechnisch von mir so hier zusammengesucht wurde. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Gucken wir mal. Keine Zusammenarbeit mit der AfD, sonst droht der Parteiausschluss. Das hat CDU-Chef Friedrich Merz einst verkündet. Jetzt geht die Partei Verdachtsfällen nicht mal mehr nach. Und von denen gibt es in den Kommunen etliche. Offiziell klingt es bei der CDU noch sehr eindeutig, sehr entschieden. Unmissverständlich eigentlich. Eine Zusammenarbeit mit Linkspartei oder AfD wäre nicht nur ein Angriff auf unsere Identität und ein Verrat an unseren christdemokratischen Werten. Hieß es in einer Handreichung der Partei für Mitglieder und die Öffentlichkeit. Zitat, sie würde auch unser wichtiges Gut beschädigen, unsere Verlässlichkeit und unsere Glaubwürdigkeit. Das ist die sogenannte Brandmauer. Sie soll verhindern, dass die Extremrechte wie jede andere Partei behandelt wird. Sie soll auch verhindern, dass die AfD und die CDU vor sich hertreibt, ihren Ruf ruiniert und sie am Ende womöglich zerstört. Ach so, tut sie, ja? Das soll das verhindern. Aha. Die Brandmauer zur AfD soll das Land schützen, aber auch die Christdemokratie. Die Frage ist nur, steht sie eigentlich noch? Gleich in 8 Flächenländern waren dieses Jahr Kommunalwahlen. Viele Kreistage, Stadt, Gemeinderäte haben sich in den vergangenen Wochen neu konstituiert. Präsidenten und Bürgermeister gewählt, deren Stellvertreter Ausschussvorsitzende bestimmt. Und es gibt nach wie vor zahlreiche Kreise im Land, in denen die AfD-Kandidaten durchgefallen sind. In denen auch die CDU Distanz gehalten hat. Als einzige demokratische Kraft, die der AfD in Teilen Ostdeutschlands noch ebenbürtig ist. Aber es gibt auch immer mehr Kommunen, in denen AfD-Kandidaten gewählt werden, zu Ortsvorstehern oder ersten und zweiten Stellvertretern der Kreistagschefs. Da sind, um nur einige zu nennen, der Kreistager Harz, Börde, Salzlandkreis, Stendal in Sachsen-Anhalt, Rostock, Mecklenburgische Seenplatte, Ludwigslust-Parchim, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Barnim, Dahme-Spreewald, Potsdam-Mittelmark, Uckermark in Brandenburg. Da ist der Westen Saarbrückens. Da sind etliche Orte wie Oberharz am Brocken oder Werder an der Havel. Vielfach gibt es keine andere plausible Erklärung als diese. Christdemokraten müssen für die Vertreter der extremen Rechten gestimmt haben. Und die CDU tut noch nicht einmal mehr so, als wäre es anders. In den Städten und Gemeinden ist die Brandmauer offenbar nur noch eine Ruine. Und Parteichef Friedrich Merz, der so oft unmissverständlich jede Annäherung ausgeschlossen hat, kann man ihm noch glauben, wenn er vor den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg beteuert, mit der AfD werde es keine Zusammenarbeit geben? Eisenberg in Thüringen. Auf dem Marktplatz haben sich am vergangenen Sonntag Menschen in Sommerkleidung versammelt. Jemand trägt einen Rucksack in den Farben der deutschen Reichsflagge. Schwarz, weiß, rot. Auf dem Shirt eines anderen prangt das Logo der Neonazi-Marke Thorsteiner. Sie warten auf den Hauptredner der Veranstaltung, den rechtsextremen AfD-Spitzenkandidaten Thüringen Bernd Höcke. Vorher aber sprach Daniel Reul zu ihnen. Reul ist seit kurzem Oberbürgermeister in Thalheim, einem Ortsteil von Bitterfeld-Wolfen. Gewählt wurde er mit 7 von 8 Stimmen im Ortschaftsrat. Zitat, warum erwähne ich das, fragte er. Weil auf kommunaler Ebene die Brandmauer gefallen ist. Die Menge applaudiert. Menschen rufen Bravo. Ein anderes Beispiel. Im Burg, im Landkreis Jerichower Land, stellt ein lokales Bündnis der stärksten Fraktionen Sozialdemokraten und Liberale gehören dazu. 14 Sitze haben sie zusammen. Es folgt die CDU mit 13. Dann erst die AfD mit 11 von 42. Sie ist stark, aber es könnte auch ohne sie gehen. Bei der Wahl eines neuen Kreistagsvorsitzenden setzte sich Markus Kunze von der CDU durch. Sein erster Stellvertreter ist der AfD-Mann Jan Schafernort. Beide wurden in geheimer Abstimmung gewählt. Deshalb lässt sich nicht eindeutig sagen, wer für wen gestimmt hat. Aber es gibt Indizien. Schafernott hatte Gegenkandidaten der stärksten Fraktion, der 17 Stimmen erhielt. Man kann davon ausgehen, dass seine eigene Fraktion ihn unterstützt hat. Schafernott bekam 23 Stimmen, kurz zuvor 22 Stimmen. Die Indizien deuten also auf den Pakt zwischen CDU und AfD hin. Kurze, der als parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion auch ein wichtiger Landespolitiker ist, tut das als Behauptung ab. Zitat, die man nicht belegen kann. Wie ein Dementi klingt das jetzt nicht. Zitat, wenn wir geheime Wahl haben, dann ist das eine geheime Wahl. Schon seit längerem gibt es in Sachsen-Anhalt Christdemokraten, die vor der Brandmauer zur AfD wenig halten, sowohl im Landtag als auch auf dem Dorf. Sie sagen, in der Kommunalpolitik müsse man pragmatisch handeln und Sachfragen Mehrheiten finden, egal mit wem. Und was sagt die Landes-CDU dazu? Ihr Generalsekretär Mario Karschunke teilt auf Anfrage mit, Zitat, für uns steht die Arbeitsfähigkeit der kommunalen Gremien an erster Stelle. Nach den Ergebnissen der letzten Kommunalwahlen wäre es kaum vermittelbar, sich auf kommunaler Ebene flächendeckend in Personaldebatten zu verlieren. Es sei wichtig, bei Sachthemen gesprächsbereit zu bleiben. Leicht zugespitzt könnte man das so übersetzen. Die AfD ist so stark, dass man gar nicht anders kann, als sie wie eine ganz normale demokratische Partei zu behandeln. Immerhin fügt Karschunke noch hinzu, Zitat, unser Grundsatzbeschluss zum Ausschluss strategischer institutioneller Zusammenarbeit gelten. Es ist der letzte wackelige Rest der Brandmauer. Hochgezogen hat die CDU diese Mauer beim Parteitag im Dezember 2018. Sie schloss damals Koalition und ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der AfD aus. In dieser vagen Formulierung waren künftige Konflikte schon angelegt. Das war lange Zeit kein Problem, doch mittlerweile nehmen sich einige Landesverbände die Freiheit, den Satz nach Gutdünken zu interpretieren. Die CDU in Brandenburg teilt auf Anfrage mit, Zitat, der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU, wonach sich eine Koalition oder koalitionsähnliche Zusammenarbeit mit der AfD sowie der Linkspartei für die CDU verbietet, gilt auch für die kommunale Ebene. Koalitionen auf kommunaler Ebene heißen Zählgemeinschaften. Ein solche Zählgemeinschaften gibt es in Brandenburg in keinem einzigen Fall. Man kann es auch so verstehen. Alles, was keine Koalition ist, geht in Ordnung. Würde sich diese Deutung durchsetzen, wäre selbst die Wahl eines Ministerpräsidenten von Gnaden der AfD theoretisch möglich. Also ein Szenario wie bei der Wahl von Thomas Kemmerich von der FDP zum Ministerpräsidenten von Thüringen im Jahr 2020 oder eine CDU-Minderheitsregierung, die Projekte mit den Stimmen der AfD durchsetzt, ohne dass es offiziell Absprachen dazu gab. So ähnlich wie kürzlich in Anklam, Mecklenburg-Vorpommern. Dort tagte am 18. Juli zum ersten Mal die neue Stadtvertretung. Üblicherweise geht es in einer solchen konstituierenden Sitzung um Formalitäten, doch die CDU stellte einen Dringlichkeitsantrag. Sie wollte über einen geplanten Solarpark abstimmen. Ein Großprojekt, von dem sich der Bürgermeister hunderttausende Euro Einnahmen im Jahr verspricht. Kritiker sagen, es sei zu groß. Die Anwohner hätten zu wenig davon. Manche Anwohner fürchten um den Wert ihres Grundstücks. Die CDU wollte den Park stoppen. Es kam zur Abstimmung. Mit der CDU stimmte die AfD. Eine Abspaltung der AfD und ein Abgeordneter der rechtsextremen ehemaligen NPD, die heute die Heimat heißt. Zusammen ergab das eine hauchdünne Mehrheit von 12 von 23 Vertretern. CDU-Fraktionschef Hannes Kampe sagte, er sei kein Freund der AfD. Doch er lässt durchblicken, dass er auch kein Freund der Brandmauer ist. Zitat, ich halte nichts davon, dass von oben nach unten durchregiert wird. Dass es eine Absprache mit den extremen Rechten gegeben habe, bestreitet er. Die Landespartei macht sich diese Deutung zu eigen. Aufklärungsbedarf sehe sie nicht. Und sie lehnt es ab, Zitat, öffentlich über die Verteilung von Stimmen in einem geheimen Wahlgang zu spekulieren. In einem Kreistagen der AfD-Kandidaten gewählt werden. Was immer wieder vorkommt. Der Generalsekretär der Landespartei sitzt selbst in einem dieser Kreistage. Sein Name ist Philipp Amthor. Der Bundestagsabgeordnete ist zu Mitglied Beauftragter des Bundes-CDUs und hat ein gutes Verhältnis zu Friedrich Merz. Was zur Frage führt, was sagt denn der Parteivorsitzende zu all dem? Merz selbst hatte im vergangenen Jahr mit einem Fernsehinterview für Aufregung gesorgt. Das Verbot einer Zusammenarbeit mit der AfD beziehe sich auf, Zitat, gesetzgebende Körperschaften, sagte er damals. Das wäre das Europäische Parlament, der Bundestag, die Landtage, nicht aber Kreistage oder Gemeinderäte. Bald darauf korrigierte er, Zitat, es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben. Merkt ihr, was das ist? Das ist immer wieder so ein Vortasten. Ja, wann dürfen wir denn endlich mit den Faschos regieren? Ich wünschte, das könnten wir endlich machen. Er tastet sich vor, Paschas, Flüchtlinge bei Zahnärzten, Touristen der Ukraine. Er weicht diese Sache auf. Immer und immer wieder mit gezielten Stichen, um zu testen, um den Zeh ins Wasser zu halten. Ist es denn schon warm genug? Gilt denn das alles jetzt immer noch nach den kommunalen Erfolgen der AfD? Man wüsste außerdem gerne, geht Merz Verdachtsmomenten nach, etwa die Frage, ob es Absprachen mit der AfD gegeben hat. Wäre so etwas nach seiner Auslegung mit dem Parteitagsbeschluss vereinbar? Doch Merz selbst will sich dazu nicht äußern. Stattdessen schickt ein Parteisprecher ein dürres Statement. Die Beschlusslage der CDU, Deutschland ist klar. Keine Koalition oder ähnliche Formen der Zusammenarbeit, weder mit der AfD noch mit den Linken. Die Beschlüsse des Präsidiums und der Bundesvorstands vom 24. Juni 2019 sowie der Beschluss des Präsidiums vom 7. Februar 2020 bekräftigen zeitlich nachfolgend diesen Beschluss. Weitere Fragen werden nicht beantwortet. In dem Präsidiumsbeschluss aus dem Februar 2020 stehen folgende Sätze. Zitat: Es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD, weder in direkter noch indirekter Form. Außerdem, Zitat, von der CDU gibt es keine Stimmen für einen Kandidaten der AfD. Und schließlich, Zitat, von der CDU gibt es keine Stimmen für einen Kandidaten, der auf Stimmen der AfD angewiesen ist. Ach so, ja, wer stimmt denn dann für die? Die Grünen? Oder die Linken? Oder die SPD? Der Kontext damals war die Kemmerich-Wahl. Aber warum sollte das, was in diesem Fall galt, nicht in anderen Fällen gelten? Das würde heißen, die Interpretation aus Sachsen-Anhalt und Brandenburg steht im direkten Widerspruch zur Linie der Bundestagspartei, die aber offensichtlich nicht durchgesetzt wird. Einst hatte Merz markig versprochen, wer auch nur die Hand hebe, um mit der AfD zu kooperieren, habe ein Ausschlussverfahren im Hals. Jetzt verweist er es auf Kleingedruckte. Vielleicht kann er sich's auch leisten. Vor einem Jahr nach seinem Fernsehauftritt widersprachen ihm Dutzende teils hochrangige Parteimitglieder. Die heimliche Zusammenarbeit in den Kommunen dagegen scheint kaum jemanden aufzuregen. Dennis Radke, Vizechef des Arbeitnehmerflügels, ist einer der wenigen, die sich überhaupt äußern. Er sagt, Zitat, der Bundesvorstand muss sich damit beschäftigen, wenn es den Verdacht gibt, dass die CDU mit der AfD gemeinsame Sache macht. So etwas schadet der Partei und dem Land. Die Verantwortung für das große Ganze darf nicht am Ortseingangsschild aufhören. In den nächsten Wochen könnten noch zahlreiche neue Fälle dazukommen. Viele Kommunalvertreter in Sachsen und Thüringen haben noch gar nicht getagt. Die erste Sitzung stehen bald an. Ein sehr umfangreicher Artikel aus dem Spiegel dazu und nur eine weitere Hindeutung auf etwas, das im September in vielen ostdeutschen Bundesländern passieren wird. Thüringen, Brandenburg, Sachsen. Diese drei heißen Schwerter werden aktuell politisch neu geschmiedet. Dieser Stahl wird geformt und er wird zum jetzigen Zeitpunkt auch von Rechtsextremen geformt. Nicht zu von allen, das muss man bei Ostdeutschland immer wieder sagen, es ist wichtig, die demokratische Basis und die stabilen Leute in Ostdeutschland zu unterstützen und zu sagen, ihr müsst tapfer bleiben, das ist wichtig, ihr müsst tapfer bleiben. Nichtsdestotrotz zeichnet sich da eine entscheidende Frage ab. Wenn die Partei, die rechtsextreme Partei, die AfD, dort gewählt wird und die CDU auf Landesebene mit ihnen zusammenarbeitet, brechen damit sämtliche Dämme und das könnte auf Bundesebene auch passieren. Sollte das auf Landesebene passieren, ist das ein kritisches Zeichen, ein extrem kritisches Zeichen. Aber das wird die Zukunft zeigen, ne? Ich hoffe, dass es nicht passiert. Wenn es doch passiert, dann müssen wir uns ernsthaft auf Bundesebene nächstes Jahr darüber unterhalten, ob es eine blau-blaue Regierungskoalition geben könnte. Also das ist das natürlich absolute apokalyptische Szenario. Aber das, was in den nächsten Monaten in Ostdeutschland passiert, könnte entscheidenden Einfluss darauf nehmen, wie die CDU weiter mit den Rechtsextremen umgeht. Denn das, was hier am Anfang des Artikels steht, dass die AfD die CDU vor sich hertreibt, das passiert schon. Das passiert schon bei Migrationsfragen, ganz besonders bei Migrationsfragen. Man muss jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber man kann zumindest die Aufmerksamkeit haben und gucken, was in Brandenburg passiert, was in Sachsen passiert, was in Thüringen passiert. Und das, was da passiert, das genau im Auge haben. Die geplante Steuererleichterung für ausländische Fachkräfte sind nach Auffassung von SPD-Generalsekretär Kühnert vom Tisch. Er gehe davon aus, dass, Zitat, diese Maßnahmen nicht kommt, sagt er in einem Zeitungsinterview. Wir haben schon mal darüber geredet, Steuererleichterung für Fachkräfte aus dem Ausland. Das war hier schon mal ein bisschen Thema. Der von der Bundesregierung geplante Steuerrabatt für ausländische Fachkräfte wird nach Einschätzung von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert doch nicht eingeführt. Angesichts vieler kritischer Stimmen aus der Koalition gehe er davon aus, Zitat, dass diese Maßnahme nicht kommt, sagte Kühnert einer Mediengruppe, zu der unter anderem die Frankfurter Rundschau und die Münchner Merkur gehört. Ausländische Fachkräfte gewinnt man schließlich nicht, indem man ganze Belegschaften mit steuerlichen Ungleichbehandlungen konfrontiert. Im Rahmen einer Wachstumsinitiative hatte das Kabinett im vergangenen Monat steuerliche Anreize für die Arbeitsaufnahme in Deutschland in Aussicht gestellt. Danach sollen neu zugewanderte Spitzenkräfte in den ersten 3 Jahren 30-20% und dann schließlich 10% vom Bruttolohn steuerfrei stellen können. Wirtschaftsverbände hatten diese Maßnahme skeptisch bewertet. Ihrer Meinung nach wären andere Mittel wie die zügige Entscheidung über die Anerkennung ausländischer Abschlüsse, Qualifikationen, vereinfachte und beschleunigte Verfahren bei der Erwerbsmigration bedeutsamer. Ähnlich äußerte sich auch die Chefin der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer. Auch zahlreiche Oppositionspolitiker hatten den Steuerrabatt kritisiert. Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Union, Julia Klöckner, nannte ihn beispielsweise Inländerdiskriminierung. CSU-Generalsekretär Martin Huber und BSW-Chefin Sarah Wagenknecht stellten die Gerechtigkeitsfrage. Wagenknecht forderte eine Steuer- und Abgabenreform der Normalverdiener. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Politiker der Ampelkoalition hatten bereits Juli Abstand von der Idee genommen, ein Steuerrabatt sei ein geeignetes Mittel, um Fachkräfte zu begegnen, sagte er. Kühnert sprach sich nun dafür aus, die Steuerlast für alle Normalverdiener zu dämpfen, nicht nur für Menschen mit einem bestimmten Pass. Gut, das ist, sagen wir mal, abgeklärte Sache. Ich bin übrigens auch dafür, wenn man einen Fokuspunkt legen sollte, grundsätzlich, wenn man über sowas kann man ja sicherlich reden, aber der Fokuspunkt ist auf jeden Fall das, was wir hier gesehen haben, nämlich Anerkennung, Abschlüsse, vereinfachte, beschleunigte Verfahren bei der Migration. Das sind alles viel effizientere Sachen als die Steuererleichterung. Außerdem gibt es zu viele Baustellen, als dass man sich noch mit einer zusätzlichen Baustelle beschäftigt. Da stimme ich tatsächlich sogar zu. Wenn man die Probleme in der Anerkennung von Bildungsabschlüssen kennt, ist das auf jeden Fall eine der größten Baustellen, die unglaubliches Potenzial in sich birgt. Die Reform bzw. das Angehen der Anerkennung von Bildungsabschlüssen und die Maßnahmen, die damit einhergehen und was man wie anerkennt, da könnte ein bisschen mehr Arbeit reinfließen, damit das deutlich besser läuft. Das ist unfassbar, was da für Potenzial drin steckt. Unfassbar. Dann habe ich einen sehr, sehr coolen Artikel, bei dem sich der ein oder andere vielleicht nochmal die amerikanischen Wahlverhältnisse vor Augen führen kann. Weil hier geht es um einen Artikel im Deutschlandfunk, der heißt, der Weg ins Weiße Haus führt über die Swing States. Der Kampf ums Weiße Haus wird vor allem in den sogenannten Swing States entschieden. Jenen Bundesstaaten, in denen sich Demokraten und Republikaner ein Kopf an Kopf Rennen um die jeweiligen Wahlmänner und Wahlfrauen liefern. Hier ein Überblick. Und jetzt kommt in diesem Artikel so ein bisschen die Frage nach dem Wahlprozedere allgemein zum Ausschlag. Und das ist eigentlich was sehr, sehr Cooles, weil das für Europäer immer noch nicht ganz so einfach ist zu verstehen, wie denn die Wahl in Amerika läuft. Denn das ist nicht dem klassischen Mehrheitsgebot unterlegen. Es ist sehr, sehr verrückt. Am 5. November wählen die USA einen neuen Präsidenten oder zum ersten Mal in der US-amerikanischen Geschichte eine Präsidentin. Nach dem Rückzug von Amtsinhaber Joe Biden tritt Vizepräsidentin Kamala Harris für die Demokraten als Kandidatin an. Für die Republikaner geht nach seiner Amtszeit von 2017 bis 2021 erneut Donald Trump ins Rennen. In den USA gewinnt nicht unbedingt die Person, die die Präsidentschaftswahl, die meisten Stimmen erhält. Weder George W. Bush noch Donald Trump holten 2000 und 2016 die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, der sogenannte Popular Vote. Dennoch gewannen die Republikaner jeweils die Wahl und zogen rechtmäßig ins Weiße Haus ein. Grund dafür war das sogenannte Electoral College, das mehrheitlich jeweils den Präsidenten bestätigt. Was ist denn jetzt das Electoral College? Die 538 Wahlleute in diesem Gremium kommen aus allen 50 Bundesstaaten. Jeder Bundesstaat hat mindestens 3 Stimmen. Die Wahlleute repräsentieren das Mehrheitsvotum in ihrem Bundesstaat. Weil es in vielen Bundesstaaten eine klare Tendenz zur demokratischen und republikanischen Partei gibt, steht in den meisten Staaten das Votum der Wahlleute schon vor der Wahl fest. So kann Kamala Harris im Electoral College etwa mit den Stimmen aus Kalifornien und New York rechnen. Donald Trump hat die Wahlleute aus Texas und Wyoming. Für mehr als 40 US-Bundesstaaten lässt sich jetzt schon sagen, ob dort Kamala Harris oder Donald Trump am 5. November die Nase vorn haben. Demokratie. Genau. Für den Wahlsieg brauchen sie aber mindestens 270 Wahlleute. Und die erreichen sie nicht mit den Bundesstaaten, die ihnen schon sicher sind. Das Zünglein an der Waage sind jene 6 bis 7 Bundesstaaten, in denen republikanische oder demokratische Kandidaten ähnlich viel Unterstützung erhalten. Auf eben diesen Swing States konzentrieren sich beide Seiten ihres Wahlkampfs, wo mal demokratische, mal republikanische Präsidentschaftsbewerber die entscheidenden 10 oder 100.000 Stimmen für mehr für den Wahlsieg holen. Das System ist unglaublich übrigens. Also für Leute, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, das ist keine Demokratie. Und man sieht das auch immer wieder, wenn man sagt, wenn man in Interviews und so mal hört, wie Journalisten oder Interviewer oder allgemein irgendwelche Personen, die ein Mikrofon in der Hand haben, Leuten sagen, ja, aber ihr seid doch eine Demokratie. Und die sagen dann, nein, 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 wir sind eine Republik. Ja, okay. Aber gucken wir mal weiter. Auf welche Swing States kommt es denn dieses Jahr an? In Präsidentschaftswahl 2024 wird von 7 Staaten als Swing States gesprochen. Die Blue Wall besteht aus Pennsylvania im Norden, im Nordosten und Michigan im Wisconsin im Mittleren Westen. Alles Staaten, die früher stark industriell geprägt waren. Als Blaue werden in den USA die Demokraten bezeichnet. Und wenn die sogenannte Blaue Mauer dieser drei Bundesstaaten nicht hält, dann wird Kamala Harris die Wahl kaum gewinnen können. Seit Donald Trump haben die Republikaner in den Swing States des Nordens ordentlich zugelegt. Arizona, Nevada und Georgia sind im Süden der USA die Sunbelt Swing States. Mit sehr knappen Siegen hat Joe Biden 2020 in diesen 6 Bundesstaaten die Präsidentschaftswahl für sich entschieden. Auch North Carolina wird zu den Swing States gezählt, auch wenn der Bundesstaat im Durchschnitt aller Umfragen recht deutlich zur republikanischen Partei tendiert. Vor 4 Jahren betrug der Vorsprung des Gewinners in allen 7 Swing States weniger als 3 Prozentpunkte. Manche US-Staaten sind seit vielen Wahlen Swing States, aber das kann sich ändern. Florida war länger in dieser Kategorie, heute ist der Bundesstaat im Südosten der USA fest in der Hand der Republikaner. Ohio ebenso. New Hampshire wählt früher den Präsidentschaftswahlen mal republikanisch, mal demokratisch. 2020 gewann dort Joe Biden, in diesem Jahr ist es Kamala Harris die Favoritin. Was passiert denn jetzt in den Swing States? Für die Kandidaten lohnt es sich, um jede Stimme in den Swing States zu kämpfen. Weil anderswo praktisch schon feststeht, wer gewinnt. Ja, das hört man richtig, das klingt total absurd. Ist der Einsatz dort umso größer und aggressiver. Deshalb sind Kamala Harris und Tim Walz auch mit Auftritten in allen Swing States in ihrem gemeinsamen Wahlkampf gestartet. Und auch deshalb tritt Donald Trump dort regelmäßiger auf und hat seinen Vize J.D. Vance dort auf die Couch geschickt. Vor allem weiße Wähler in Pennsylvania und Michigan einzunehmen. Die Demokratische Partei hat sich schon vor Monaten zusätzliche Wahlkampfbüros in den Swing States eingerichtet und bezahlte Helfer engagiert. Seit dem Kandidatenwechsel von Biden zu Harris haben sich mehr als 1 Million Menschen bereits erklärt, persönlich in Wahlkampf, Türwahlkampf oder am Telefon Wählerinnen und Wähler für Kamala Harris zu gewinnen. Es ist total absurd, aber mit jedem Wort in diesem Artikel wird klarer, in einem Großteil der amerikanischen Bundesstaaten, von den 50 Bundesstaaten, wird gar nicht so viel Wahlkampf betrieben, weil im Vorhinein schon feststeht, wie die Sache ausgeht. Und die Konzentration des Wahlkampfes ist ausschließlich auf die Staaten begrenzt, die immer wieder in einer großflächigen Beständigkeit sich als entscheidende sogenannte Swing States herausstellen. Das ist so ein Meme. Das ist so ein maximales, das ist unvorstellbar, ne? Unvorstellbar. Die Republikaner schließen Wahlkampfbüros. Die Republikaner haben im Frühjahr aus Geldgründen etliche Wahlkampfbüros der Partei geschlossen. Sie setzen vor allem auf die Unterstützung Trump-loyaler Organisationen wie Turning Point USA, um Bürger zu motivieren, Trump zu wählen und Geld für den Wahlkampf zu spenden. Millionen Dollar gehen in diesen Monaten in die Fernsehmärkte in den Swing States. Ein großer Teil der 100 Millionen Dollar Wahlkampfspenden geben beiden Kampagnen für TV-Spots für ihre Kandidaten und gegen den politischen Gegner aus. Die umfangreichste und teuerste Fernsehwerbung läuft in Pennsylvania, weil dieser US-Bundesstaat mit 19 die meisten Wahlleute der Swing States stellt. 2020 hatte Joe Biden alle Swing States bis auf North Carolina gewonnen, in Arizona und Georgia besonders knapp. Im Sommer 2024 war die Lage völlig anders. Biden lag in allen Swing States bis auf Wisconsin hinter Trump, teilweise um mehrere Prozentpunkte. Demokratische Stammwähler waren nicht motiviert, Wechselwähler nicht überzeugt. Dieses Bild hatte sich in den letzten Wochen dramatisch verändert. In den Swing States liegt die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris im Mittel der Umfragen nun mit Donald Trump gleich auf. Einige Umfragen sehen sie vor dem früheren Präsidenten, andere Trump im Sunbelt klar im Vorteil. Harris hatte es Meinungsforscherin zufolge geschafft, das demokratische Wählerpotenzial in den 6-7 Staaten zu mobilisieren und darüber hinaus vor allem Frauen und junge Leute. Umfragen zeigen, dass Wähler und Wählerin Donald Trump weiterhin mehr Kompetenz bei Themen Wirtschaft. Das ist unfassbar, aber das steht so. Umfragen zeigen, dass Wähler und Wählerinnen Donald Trump weiterhin mehr Kompetenz bei den Themen Wirtschaft, Migration und Sicherheit zuordnen. Die sind so dumm, Alter. Dafür hält eine Mehrheit Kamala Harris unter anderem mental für geeigneter, die Präsidentschaft zu übernehmen. Der Kandidatenwechsel bei den Demokraten hat auch verhindert, dass 2024 weitere US-Bundesstaaten zu Swing States werden. Viele Umfragen hatten im Juni, Juli darauf hingedeutet, dass eine Mehrheit der Bürger in Maine, Minnesota und Virginia, anders als 2020, Donald Trump wählen könnten. Seit Joe Bidens Abgang hat Kamala Harris Donald Trump in den 3 Bundesstaaten überholt. Dessen Wahlkampfkampagne hat Pläne aufgegeben, auch dort wie die traditionellen Swing States im großen Stil Fernsehspots zu schalten. Vom Aufschwung durch die neue demokratische Spitzenkandidatin profitieren auch andere Demokraten in den Swing States. Am 5. November finden zeitgleich mit den Präsidentschaftswahlen zum US-Senat, zum Abgeordnetenhaus und auf lokaler Ebene statt. Die Kandidaten für alle Ämter stehen untereinander auf dem großen Wahlzettel in langen Spalten, die nach Parteien getrennt sind. Ganz oben stehen die Präsidentschaftsbewerber. Die berechtigte Sorge vieler demokratischer Kandidaten, Joe Bidens Unpopularität, werde auch sie teuer zu stehen kommen. Denn nicht alle Wählerinnen und Wähler vergeben ihre Stimmen gezielt an Personen. Sehr verbreitet ist die Down-Ticket-Wahl, bei der man als erstes den Präsidentschaftskandidaten wählt und dann innerhalb derselben Spalte die Kandidaten für alle anderen Ämter. Und damit vom Weißen Haus bis zum Schulausschuss nur für Bewerber einer Partei. Der Wechsel zu Kamala Harris und der damit verbundene Aufschwung für die Demokraten kann in den Swing States nun alle Kandidaten ihrer Partei zugutekommen. In jedem Fall bleiben sie davor bewahrt, von Down-Ticket-Wählern wegen eines unbeliebten Spitzenkandidaten bewusst oder zufällig mit abgestraft zu werden. Also wir halten fest, Amerika ist ein Shithole-Country, das ein Wahlsystem hat, das sich nicht an der Mehrheit der Bevölkerung festhält. Und übrigens ist Amerika nicht das einzige Land, das das hat. Wenn wir uns zurückerinnern, auch Frankreich hat ein Problem damit. Nur dank dieses Systems, und das muss man im Kopf behalten, dank eines ähnlichen Systems mit einem bisschen komplizierteren Herangehensweise, konnte Frankreich zuletzt den Vorsprung der rechtsextremen Rassemblement National verhindern. Also das ist ein allgemein sehr weirder, es ist wirklich weird, Wahlmänner. Denn was bedeutet das, sobald ein Bundesstaat Republikaner oder Demokraten wählt, zählen ja nur die Stimmen der Wahlmänner und nicht die Stimmen der Personen, die gewählt haben. Sprich, wenn jetzt in Wisconsin gewählt wird und da gibt es 3 Wahlmänner und der Schnitt der Wahl ist irgendwie 49% für Trump und 51% für Harris, dann wählen nicht 2 Wahlmänner für Harris und einer für Trump. Nee, dann wählen alle Wahlmänner für Harris. Es ist wirklich weird. Es ist wirklich weird. Theoretisch wäre es auch möglich, dass Wahlmänner in den jeweiligen Bundesländern gegen die Wahl entscheiden und sich also es ist wirklich verrückt. Es ist wirklich verrückt. Amerika und das Wahlsystem ist nicht so geil. Dann habe ich etwas aus der Tagesschau gesehen, bei der ich dachte, mashallah, how the fuck happened this? Was ist denn jetzt los? Also, Thüringen. Linke Landtagsabgeordnete verlässt Partei wegen Kindervorwürfen gegen Kollegen. Die Thüringer Linken Landestagsabgeordnete Katja Engel verlässt die Partei wegen Kindervorwürfen gegen einen Fraktionskollegen. Engel kritisiert den Umgang der Partei mit den Vorwürfen als nicht hinnehmbar. Die Thüringer Landtagsabgeordnete Katja Engel hat wegen der Ermittlungen wegen Kindervorwürfen gegen einen Fraktionskollegen den Austritt aus der Linkspartei erklärt. Dem linken Landesvorstand wirft Engel vor, den Kollegen nicht nur zur Mandatsaufgabe aufgefordert zu haben. Der Verdacht der Kindervorwürfen wiege schwer. Das sei, Zitat, eben nicht nur ein bloßer Verdacht. Engel nennt Details zu den Vorwürfen, die bisher nicht veröffentlicht waren. Katja Engel kam 2014 über die Landesliste der Linken in den Landtag. Sie macht 2021 Schlagzeile, als sie mit der linken Fraktionskollegen und 4 CDU-Abgeordneten die zwischen Union und Rot-Rot-Grün Regierungskoalition vereinbarten Neuwahlen verhinderte. Die 42-Jährige kandidiert nicht mehr für den Landtag. Linken Co-Landeschefin Ulrike Grosse-Rötting wies den Vorwurf von Engel zurück. Auch der linken Landesvorstand sei entsetzt und erschüttert, sagt Grosse-Rötting dem MDR. Der betreffende Abgeordnete habe erklärt, alle Ämter und politischen Tätigkeiten ruhen zu lassen. Die Partei habe zudem entschieden, keinen Wahlkampf mehr für den Abgeordneten durchzuführen und Wahlplakate wieder abzuhängen. Darüber hinaus wolle sich der Beschuldigte in naher Zukunft zu den Vorwürfen des Besitzes der Kinderpornografie äußern. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft würden mit aller Kraft unterstützt. In einer gemeinsamen Erklärung von Ulrike Grosse-Rötting, ihrem Co-Landesvorsitzenden Christian Schaft, Spitzenkandidat Bodo Ramelow und Landtagsfraktionschef Steffen Dittes, heißt es am Samstag, der betroffene Abgeordnete habe als Mensch, Zitat, das unabstreitbare Recht zum Verdacht zu schweigen. Als gewählter Parlamentarier habe er aber die Verantwortung, sich zu äußern. Zitat, wenn er weiter schweigt und sich nicht zu den Ermittlungsverfahren äußert, dann erwarten wir eine Erklärung zum vollständigen Rückzug aus der Politik und insbesondere zur Nichtannahme eines gegebenenfalls nach der Wahl durch Zweitstimmen für die Partei Die Linke ihm zufallenden Mandates. heißt es in der Erklärung weiter. Der Abgeordnete kandidiert direkt in einem Wahlkreis und steht auf der Landesliste der Partei. In der Erklärung der linken Spitzenpolitiker heißt es weiter, unabhängig davon stehe unumstößlich fest, wenn er ein Mandat im Landtag erreiche, eine Mitgliedschaft in der Fraktion Die Linke bis zum Abschluss des Ermittlungsverfahrens und die Bestätigung der Vorwürfe grundsätzlich ausgeschlossen sei. Katja Engel hatte kritisiert, dass der beschuldigte Politiker über die Liste in die Fraktion einziehen könnte, wenn Die Linke zur Landtagswahl genügend Stimmen bekomme. Am Dienstag hatte die Staatsanwaltschaft bei den Landtagsabgeordneten Räume im Landtag und im Saale-Holz-Landkreis durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Der Politiker soll sich nach Informationen vom MDR auch über eine IP-Adresse des Landtags in einschlägige Foren eingewählt haben. Kurz vor der Durchsuchung hatte der Justizausschuss des Landes die Immunität des Abgeordneten aufgehoben. Bei der nicht öffentlichen Ausschusssitzung anwesend war auch die Thüringer Justizministerin Doreen Dehnstadt. Alter Schwede, was ist das denn für eine absolute Psychose? Also als ich das gelesen habe, crazy. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, steht er auf der Wahlliste und man hält jetzt fest, dass wenn er gewählt wird, dass er aus eigenen Ambitionen dann doch erklären soll, dass er keine politische, ja... Das ist eine Katastrophe, Alter. Die Wahlliste können sie nicht ändern.
Ja, absolute Katastrophe.
Die Person ist hier nicht genannt. Was für eine Scheiße. Faeser will Umgang mit Messern einschränken. Jörg Sprave ist erschüttert. Jörg Sprache überlegt sich schon, welche Werkzeuge er erfinden kann, damit Leute endlich wieder mit Messern rumlaufen können, der Trottel. Angesichts einer Zunahme von Messerangriffen will Bundesinnenministerin Nancy Faeser das Waffenrecht weiter verschärfen. Das kündigte die SPD-Politikerin in der Zeitung.
Na, in welcher Zeitung natürlich?
In der Bild. An. Zeitung. Das heißt hier Zeitung. Halten wir mal ganz kurz fest. Wenn ich Zeitung sage, ist dann, weil das in dem Artikel Zeitung genannt wird. Natürlich ist die Bild keine Zeitung. Ja. Natürlich ist sie das nicht. We know. Danach sollen Messer nur noch bis zu einer Klingenlänge von 6 cm anstatt bisher 12 cm mitgeführt werden dürfen. Für gefährliche Springmesser soll es ein generelles Verbot geben. Laut Polizeistatistik wurden 2023 fast 9000 Fälle von gefährlicher und schwerer Körperverletzung bekannt, bei denen Messern zum Einsatz kamen. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Anstieg von knapp 6%. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, Messer verbieten verhindert Messerkriminalität. Vielleicht, wenn das den Verkauf automatisch mit einschränkt, weißt du, das muss man schon heftig regulieren. Aber ich weiß nicht, ob man dem Herr wird. Versuchen kann man es auf jeden Fall. Nancy can try. Das war's. Mehr Artikel habe ich tatsächlich heute nicht.
Für euch.
Aber es reicht ja auch, ne? Reicht ja auch. Danke für die Aufmerksamkeit.